Ich habe bei mir in den Kalender geschaut und wir haben heute den 8.10. und am 9.10. letzten Jahres habe ich angefangen, über den Jakobusbrief zu predigen. Und heute bin ich bei der vierten Predigt. Es war vieles, was dazwischen gekommen ist, wie Erntedankfest und so. Da habe ich es unterbrochen. Ich habe mal eine Frage oder versetzt euch mal vielleicht in diese Lage hinein. Stellt euch vor, ihr als Familie erwartet ein Baby, ihr erwartet ein Kind. Und viele von denen, die jetzt hier sitzen, die haben das schon mal erlebt. Man bekommt die Info oder man merkt es, dass ein Kind unterwegs ist und dann wartet man auf dieses Baby. Und dann kommt irgendwann der Tag der Geburt, man fährt ins Krankenhaus oder teilweise auch schon bekommt man das Kind zu Hause oder vielleicht auch im Auto. Darum soll es aber nicht gehen. Aber irgendwann hältst du dieses Baby in den Arm. Du schaust das Baby an, das Baby atmet, das Baby zappelt, schreit vielleicht schon und du merkst, es lebt. Stellt euch jetzt die Situation vor, genau dasselbe, man wartet auf dieses Kind, das Kind wird geboren, die Eltern halten es in den Arm und sagen, oh, guck mal, das atmet sogar, das haben wir gar nicht bestellt, es bewegt sich sogar, das hätten wir nicht erwartet. Würden die Eltern für komisch erklären. Aber stellt euch einmal die Situation vor, ihr haltet das Kind in den Armen und das Kind atmet nicht. Und einige haben das schon erlebt und es ist einfach tiefe Trauer, die einen überfällt, wo das Kind nicht atmet, wo das Kind nicht zappelt, wo das Kind nicht schreit. Und da wird ganz deutlich, dass die Atmung eines Kindes ist kein Bonusprogramm bei der Geburt eines Menschen, sondern die Atmung des Kindes ist ein Beweis davon, dass das Kind lebt. Und ich möchte mit euch weiter im Jakobusbrief lesen. Der Jakobusbrief wurde von Jakobus geschrieben. Jakobus war der Halbbruder von Jesus, war zuerst nicht im Glauben, ist später zum Glauben gekommen. Und genau dieser Jakobus wird später von Paulus neben Petrus und Johannes zu den Säulen der Gemeinde in Jerusalem gezählt. Das heißt, wir würden heute sagen, vielleicht das Leitungsteam oder die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem waren Petrus, Johannes und Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Und dieser Jakobusbrief wird ungefähr 44 bis 49 nach Christus geschrieben, also ungefähr 11 bis 15, 16 Jahre, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Und er richtet sich an Christen. Er richtet sich an Kinder Gottes, die Jesus nachfolgen, die allerdings verfolgt werden, die in der Zerstreuung sind, die fliehen mussten aus Jerusalem aufgrund ihres Glaubens. Und dieser Glaube soll heute auch Thema sein. Es zieht sich durch den Jakobusbrief durch und heute ist das Thema toter Glaube. Toter Glaube. Aber bevor ich aus dem Jakobusbrief lesen möchte, möchte ich etwas lesen, was Paulus geschrieben hat. Und dazu könnt ihr aufschlagen, Epheser 2, Vers 8 und 9. Wer heute ausnahmsweise seine Bibel vergessen hat, der kann es auch an der Leinwand mitlesen. Dort steht, denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn wir diese zwei Verse lesen, die Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, dann wird uns klar, dass oder wir stellen uns da die Frage, was war von mir aus als Mensch für die Rettung, für meine Rettung erforderlich? Steht, ihr seid errettet durch den Glauben. Also Glaube ist erforderlich, um gerettet zu werden. Und wir lesen aus Gnaden. Es ist nichts, was wir uns erarbeitet haben. Es ist Gnade. Es ist etwas, was wir nicht verdient haben. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Die Errettung bekommen wir von Gott geschenkt. Es ist nicht mein Werk. Im Glauben können wir das annehmen, was Gott für uns getan hat. Und warum ist das so? Damit niemand sich rühme. Damit niemand sich selbst anhebt und sagt, ich bin so toll, ich bin so gut, ich mache so viele gute Werke, ich bin sehr vorsichtig, sehr liebevoll, ich bin sehr achtsam, ich bin sehr geduldig, ich bin sehr fürsorglich. Nein, nicht aufgrund von eigener Werke, sondern einfach aus Gnade ein Geschenk, damit niemand sich selbst erhebt. Und das muss im Endeffekt dazu führen, das, was wir gerade gemacht haben, dass wir unseren Gott und Vater loben, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn verherrlichen und ihm danken. Aus Gnaden gerettet, nicht aus uns, nicht von unseren Werken. Und dann lesen wir den Jakobusbrief. Dann kommt der Jakobus um die Ecke und schreibt einen Brief. Und wir fangen an mit Jakobus 2, Vers 14. Da stellt Jakobus den Christen, den er diesen Brief geschrieben hat, genau, wir lesen jetzt nur Vers 14, Jakobus 2, 14, da stellt er dir eine Frage und fragt, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Sehr komisch. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Es ist die Frage, welche Antwort müssen wir auf diese Frage geben? Also so wie Jakobus diese Frage gestellt hat, kann man ja eigentlich nur eine Antwort geben. Wir können hier nicht mit Ja antworten. Was hilft es? Kann dieser Glaube retten? Sondern Jakobus lässt eigentlich nur die Beantwortung mit Nein zu. Hier ist jemand, der sagt, er habe Glauben. Also hier ist jemand, der sagt, hey, ich habe Glauben. Hier ist jemand, der sagt, ich habe den Glauben, ich stehe fest im Glauben. Er ist sehr selbstbewusst oder sehr überzeugt und hält sich für lebendig. Und dann stellt Jakobus diese provokante Frage und liefert aber direkt auch ein Beispiel, um es besser zu erklären. Aber gefühlt widerspricht er hier erstmal Paulus. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Abschnitt sehr aufmerksam betrachten. Lasst uns das Beispiel lesen, Vers 15 und Vers 16. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde es helfen? Was würde es helfen? Lässt diese Frage zwei Antworten zu? Was würde es helfen? Wollt ihr mir nicht antworten? Nichts. Gar nichts. Auch diese Frage lässt keine zwei Antworten zu. Da ist ein Bruder oder da ist eine Schwester, hier steht ja, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt. Hier ist kein Bruder oder keine Schwester, die mal ordentlich brasilianisch oder chinesisch oder wie auch essen gehen möchte. Hier ist kein Bruder oder keine Schwester, die mal richtig ja, kredenzen möchte. Nein, hier ist jemand, dem es an täglicher Nahrung fehlt. Und hier steht Bruder und Schwester, das bedeutet eigentlich nach Galater 6, Vers 10, dass wir umso mehr dazu aufgefordert sind, denen Gutes zu tun, für sie zu sorgen. Das heißt, hier ist jemand, ein offizieller Mitchrist, ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester, der sieht den anderen Bruder und die anderen Schwester und die hat wirklich keine Klamotten, nichts anzuziehen. Dieser Bruder und diese Schwester hat nicht nur richtig Kohlendampf, sondern echten Hunger. Und dann steht hier und dann kommt er und sagt, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Und ihr würdet aber nicht geben. Würdet nicht geben. Ihr würdet nicht geben, aber ihr könntet. Aber ihr tut es nicht. sind sehr schöne und sehr erwärmende Worte, herzerwärmende Worte, aber es sind leere Worte. Diese Worte, die sind leer, die haben absolut keine Wirkung. Und wenn wir uns das anhören und sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, das hört sich erstmal so an, als hätte dieser Mensch richtig Mitgefühl, richtig Mitleid. Wie viel Liebe hat dieser Mensch, der das sagt? Das steht direkt dahinter, aber ihr würdet nicht geben. Das heißt, diese Liebe, diese Wärme ist nichts, ist nichtig, ist nichts wert. Tut dieser Mensch das, was Gott von ihm verlangt? Nein, er tut es nicht. Er sagt nur, er redet nur. Und warum er das nicht tut, lesen wir in Vers 17. Jakobus 2, Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Also, warum tut dieser Mensch nicht das, was Gott von ihm fordert? Ganz einfach, weil er tot ist, weil sein Glaube tot ist. Er hat keine Verbindung zu dem Herrn im Himmel. Und es ist interessant, dass es in diesem Abschnitt nicht darum geht, was wichtiger ist, Werke oder Glaube. Manchmal wird es darauf reduziert, dass man sagt, hier geht es um Werke und um Glaube. Nein, hier geht es nicht um Werke oder Glaube, sondern hier geht es um lebendig oder tot. Und wir lesen in der Bibel, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in Jesus ist, der bringt viel Frucht. Hier steht nicht, wer in ihm bleibt, der hat die Option, viele Früchte zu bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, Johannes 15,5. Oder, denn in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird, Galater 5,6. Es geht um Wirksamkeit. Es geht um Frucht bringen. Es geht um Tun. Und der hier beschriebene Glaube, das können wir auf der ersten Folie sehen, der hier beschriebene Glaube, der tut keine Werke. Der hier beschriebene Glaube, der bringt keinen Nachweis darüber, dass er mit Christus verbunden ist. Oder anders gesagt, er bringt vielmehr einen Nachweis darüber, dass er getrennt von Christus ist. Und Jakobus sagt hier nicht, ja, der Glaube, der ist ja schon da, aber er bringt halt keine Frucht. Nein. Jakobus sagt hier ganz klar, es ist kein Glaube da. Er sagt, es ist ein toter, nur Wortglaube. Hier werden Worte gesprochen, dieser Mensch redet fromm. Dieser Mensch redet herzerwärmend. Dieser Mensch redet sehr liebevoll. Aber dieser Mensch tut nicht, was Gott sagt. Es ist ein toter, nur Wortglaube. Ein Glaube, der nur redet, aber nicht tut. Ein Glaube, der keine Werke vollbringt, ist tot. Und dann geht Jakobus weiter zu Vers 18. Und dort kommt ein nächster Einwand oder ein anderer Aspekt, auf den Jakobus jetzt hier eingeht. Dort ist ein nächster, der etwas sagt. Jakobus 2, Vers 18, da steht, da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. In der Elberfelder Übersetzung steht, du hast Glauben und ich habe Werke. Da unterscheiden wir uns einfach. Du hast den Glauben, ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Der eine hat eben Glauben und der andere hat halt die Taten. So können wir es doch aufteilen, oder nicht? Dann reicht es doch aus, wenn ich den Glauben habe. Werke sind hier ja gar nicht erforderlich. Der andere tut halt die Werke und dieser eine tut halt Glauben. Das ist das, was er tut. Und der eine, der hier glaubt, der weiß viel. Der eine, der glaubt, der weiß, dass es Gott gibt. Der eine, der glaubt, der weiß, dass er verloren ist. Er weiß, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dieser Mensch weiß, dass er Rettung braucht. Dieser Mensch nimmt dieses Geschenk auch gerne für sich in Anspruch. Dieser Mensch, der es weiß, er hält alles für wahr, was in der Bibel steht. Er bestreitet diese Wahrheit noch nicht. Er diskutiert nicht darüber, sondern nimmt das Wort Gottes als Wahrheit an. Warum? Weil er es weiß. Aber wie reagiert Jakobus auf diesen Einwand? Das lesen wir in Vers 19. Dort steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Jetzt würden wir sagen, ja. Und es hört sich auch sehr fromm an. Aber dann wird es echt knallhart. Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Es ist heftig. Ich finde es echt hart oder sehr direkt, dass Jakobus hier hingeht und den Glauben dieses Glaubenden mit dem Glauben der Dämonen vergleicht. Aber es ist interessant. Es gibt einen Bibelvers oder einen Vers in der Bibel im Neuen Testament, da steht, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten. Wer sagt das? Vielleicht kennt ihr das. Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten. Das steht in Markus 5, Vers 7. Wer spricht Jesus so an? Es sind Dämonen. Es sind Dämonen, es sind Diener des Teufels, die Jesus so ansprechen und sagen, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten. Es ist eine komplette Legitimation von Gott, von Jesus als Sohn Gottes, als dem Höchsten. Es ist in der Situation, wo sie übers Wasser fahren und ein Gerasener auf sie zukommt, der von Dämonen besessen ist, und dann bitten die Dämonen Jesus, dass sie in die Schweineherde gehen dürfen. Dann treibt Jesus sie aus, sie gehen in die Schweineherde und die Geschichte kennen die Kinder bestimmt alle. Die Schweine stürzen dann alle ins Meer. Aber dort bezeichnen die Dämonen Jesus als den Sohn des Höchsten. Du Sohn Gottes des Höchsten. Die Dämonen, die wissen ganz genau, wer Jesus ist. Die Dämonen, die wissen ganz genau, welche Kraft Jesus hat, was Jesus tun kann. Die Dämonen wissen ganz genau, welche Stellung Jesus hat und welche Stellung Gott hat. Sie wissen es. Aber der nur Wissen-Glaube unterscheidet dich nicht von dem Glauben der Diener des Teufels. Vielleicht noch mit dem Unterschied, dass die Diener des Teufels Gott fürchten. Und das finde ich schon sehr direkt, das finde ich sehr hart. Das sagt nicht ich, sondern das sagt Jakobus. Können vielleicht einmal die Folie anwerfen, den ersten zwei Punkten. Glaube, der nur weiß, aber nicht tut, der ist tot. Das ist dieser nur Wissen-Glaube. Das ist der Glaube, der weiß, aber nicht tut. Und Jakobus, der wird irgendwie sehr eifrig und sagt dann in Vers 20, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Willst du es endlich verstehen? Wie viel muss ich dir noch sagen? Du nichtiger Mensch. In anderen Übersetzungen steht, du leerer Mensch. Du bist leer, du hast nichts. Oder du unverständiger Mensch, du weißt es nicht. Er wird hier sehr deutlich. Es ist allerdings falsch zu sagen, dass Glauben gar nichts mit Wissen zu tun hat. Ohne Wissen kann ich Irrtümer nicht korrigieren. Ich muss wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich muss wissen, dass Jesus am Kreuz für mich, für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Ich muss wissen, dass der Herr Jesus am dritten Tage wieder auferstanden ist. Ich muss wissen, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche. Weil wenn ich das alles nicht weiß, dann kann ich mich gar nicht bekehren. Das muss ich schon wissen. Aber auf der anderen Seite ist nur dieses Wissen, das richtige Wissen, keine ausreichende Bedingung für den Glauben, aber eine notwendige. Es ist notwendig, das zu wissen. Aber der Glaube, der nur, oder der Glaube, der jedoch bei diesem Nur-Wissen-Glaube stehen bleibt, ist auch tot. Wenn du alles weißt und wenn du die Bibel kennst und wenn du glaubst, dass die Bibel wahr ist und dann da stehen bleibst, ist dein Glaube tot. Und dann geht Jakobus zu dem dritten Punkt über. Er geht weg von dem toten Glauben und beschreibt den lebendigen Glauben. Und dies tut er auch mit zwei Beispielen. Lasst uns einfach weiterlesen ab Jakobus 2. Okay, da habe ich die Stellenangabe vergessen, ab 2,21. Dort sagt Jakobus, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Es ist ein Beispiel von Abraham. Es ist ein Beispiel über den Glauben, den Abraham gehabt hat. Und er geht hier auf ein Ereignis ein, wo er sagt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte. Es ist Abraham, er hat schon sehr, sehr lange auf den verheißenen Sohn gewartet. Der Sohn wurde ihm prophezeit, wurde vorhergesagt von Gott, dass er diesen Sohn bekommen würde. Das könnt ihr lesen in 1. Mose 22, da geht es um die Opferung dieses Sohnes. Und es dauert wirklich sehr lange. Und erst als Abraham 100 Jahre alt ist, bekommt er diesen Sohn. Da wird ihm der Isaak geboren. Und ein paar Jahre später bekommt er von Gott den Auftrag, diesen einen seinen Sohn zu opfern, ihm als Opfer darzubringen. Und selbst mit 100 war es schon unnatürlich, dass Abraham mit seiner Frau, die 90 war, noch ein Kind bekommt. Und jetzt ist das Kind schon groß geworden, es ist schon herangewachsen. Und jetzt ist es ja noch unwahrscheinlicher, dass er noch ein Kind bekommt oder dass es nicht dieser Sohn gemeint ist. Aber Gott verlangt ihm, dass er seinen Sohn als Opfer darbringen soll. Was macht Abraham? Abraham gehorcht, auch wenn es absolut irrational war. Und hier steht, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte. Hier steht es so, als wenn er Isaak geopfert hat, als wenn Isaak schon gestorben ist dabei. Aber Isaak wurde nicht getötet, sondern Gott greift ein und erkennt oder bezeugt dem Abraham, dass er geglaubt hat, weil Abraham bereit war, es bis zum Schluss zu tun. Abraham war bereit, Gott bis auf das Äußerste zu gehorchen. Abraham hatte einen unerschütterlichen Glauben. Und in Hebräer 11, Vers 19 können wir sehen, was Abraham geglaubt hat. Er hat geglaubt, dass Gott imstande ist, Isaak wieder aufzuerwecken. Und deswegen war er bereit, ihn zu opfern. Er hatte diesen unerschütterlichen Glauben. Und dieser Glaube wird sichtbar. Aber wie? Man hätte jetzt sagen können, ja, Abraham hatte diesen Glauben. Aber dieser Glaube wird sichtbar in der Tat. Dieser Glaube wird sichtbar durch seinen Gehorsam. Und dann verwendet Jakobus hier einen Vers und sagt, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und wenn ihr guckt, wo dieser Vers steht, steht dann 1. Mose 15. Das Ereignis allerdings, von dem Jakobus hier berichtet, steht in 1. Mose 22. Das heißt, Jakobus nimmt einen Satz von vorher und ein Beispiel von nachher. Er sagt dann hier und sagt, ich lese nochmal Vers 23, und so erfüllte sich die Schrift, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So, als ob erst nach seiner Tat ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Zeitlich sind mehrere Jahre zwischen der Tat, die Jakobus als Nachweis heranzieht. Aber es ist so, dass Abraham schon vorher aufgrund seines Glaubens als gerecht bezeichnet wurde. Nur, dass dieser Glaube, den Abraham hatte, er wurde hier in der Tat wirksam. Hier zeigte sich die Auswirkung des Glaubens. Hier erzeugte dieser Glaube die Werke. In Vers 22 steht: Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war? Der Glaube wurde hier in der Tat wirksam. Er wurde sichtbar. Der Glaube wurde hier zu einer Aktivität. Und noch ein anderer Hinweis, in Vers 23 steht: Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott. Hier in Kapitel 22, also 1. Mose 22, da erfüllte sich die Schrift. Erfüllte sich das, was bereits 7 Kapitel vorher über Abraham gesagt wurde. Abraham glaubte Gott. Und 7 Kapitel später können wir es sehen, in der Tat. Das, was die Schrift schon vorher über ihn sagt, wird in der Tat bestätigt. Sein Glaube war echt und das bezeugten seine Werke. Und dann geht Jakobus rüber und gibt ein zweites Beispiel. Und das ist interessant. Abraham war ein Jude. Rahab, um die es hier gleich geht, war eine Heidin. Abraham war ein Mann Gottes. Rahab war eine Prostituierte. Abraham gehörte zum Volk Gottes oder war der Begründer des Volkes Gottes. Rahab gehört eigentlich zu den Feinden Gottes. Aber sie verbindet etwas, sie vereinigt etwas. Jakobus 2, 25. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Direkt stellen sich bei uns viele Fragen. Was ist mit dem Beruf, den die Frau ausgeübt hat? Ja, sie hat auch gelogen, wo sie diese Kundschaft da aufgenommen hat. Aber es ist nicht das, was das Wort Gottes hier herausstellen möchte, sondern es geht hier um den Glauben, um die Rechtfertigung ihres Glaubens in den Werken. Rahab riskierte ihr Leben, als sie die Kundschafter aufgenommen hat. Wären die Kundschafter bei ihr entdeckt worden, würde sie umgebracht werden. Sie sagte zu den Kundschaftern: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Und dann sagt sie weiter: Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Josua 2, Vers 11. Oder 9 bis 11. Denn der Herr, euer Gott, und dann bezeugt sie etwas, sagt, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Euer Gott ist der einzig wahre Gott. Euer Gott ist der Gott im Himmel und euer Gott ist der Gott auf der Erde. Und deswegen weiß ich, dass euer Gott alles in der Hand hält. Deswegen haben wir Furcht vor euch, weil wir wissen, dass dieser Gott auf eurer Seite ist. Wir haben Furcht vor euch, weil wir wissen, dass dieser Gott alles in der Hand hält. Dass dieser Gott alles kann. Und dass wir verlieren werden, weil dieser Gott auf eurer Seite ist. Und dass das keine leeren Worte sind, das sehen wir später. Als Jericho eingenommen wird, dann wird Rahab gerettet. Und wisst ihr, was dort steht in Josua 6, 23? Da steht, dass sie Rahab herausführen, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und all ihren Angehörigen, ihr ganzes Geschlecht. Also was hat die Rahab gemacht? Sie ist hingegangen und weil sie dem geglaubt hat, was sie gesagt hat, hat sie ihre ganze Familie zusammengetrommelt, hat sie dorthin geführt, wo es sicher war. Und ihr müsst euch das mal überlegen, diese Israeliten gehen um diese Stadtmauern von Jericho herum und dann kommt die Rahab zu der Familie und sagt, hey, wir werden verlieren. Da würde ich sagen, guck mal, die kämpfen noch nicht mal. Hast du mal unsere Mauern gesehen? Ihr kennt die Geschichte. Aber diese Rahab trommelt ihre ganze Familie zusammen. Warum? Weil das, was sie gesagt hat,
Ihr Glaube waren keine leeren Worte. Sie bewies ihren Glauben in der Tat. Und ihr Glaube wurde da wirksam. Hätte sie nur den Nur-Wissen-Glauben, sie wüsste, das wird passieren. Oder hätte sie den Nur-Worte-Glauben, das heißt, sie würde das zu den Kundschaftern sagen, aber würde nicht danach handeln, dann wäre sie und ihre Familie umgekommen. Sowohl bei Abraham als auch bei Rahab wird Glaube in Werken sichtbar. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück zu Paulus. In Römer 3, 28 steht: So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Nochmal, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Man schlagt nochmal auf, Jakobus 2, Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Wir lesen aber in der Bibel ganz klar, dass Paulus Jakobus unterstützt, dass er ihn akzeptiert und dass sie sich in der Lehre übereinstimmen. Und ich bin hingegangen und habe mal in den Urtext geguckt. In Römer 3, 28 steht, durch den Glauben gerechtfertigt. Das steht für gerechtfertigt, dikaio. Und bei Jakobus 2, Vers 24 steht, durch Werke gerechtfertigt, dikaiomai. Das sind drei Buchstaben mehr. Dikaio aus Römer 3, 28, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, das bedeutet ein Urteil aussprechen, dass sich jemand in voller Übereinstimmung mit den Forderungen des Gesetzes Gottes befindet. Dass das, was in Römer 3, 28 steht, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird. Das heißt, in Römer 3, 28 wird ein Urteil gesprochen. Dort wird gesagt, aufgrund seines Glaubens ist dieser Mensch gerechtfertigt. Ja? Gerechtfertigt heißt jetzt hier, er stimmt mit den Forderungen des Gesetzes überein. Wir werden gerechtfertigt. Es ist wie ein Urteil, das gesprochen wird. Und in Jakobus 2, Vers 24, dort steht dikaiomai, das bedeutet, das beschreibt einen Zustand. Das bedeutet, als im Recht erwiesen sein oder werden, indem man eine Rechtfertigung oder einen Beweis vorgebracht hat. Der Glaube ist der Freispruch oder die Begnadigung im Gericht durch Glauben. Werke sind die Urkunde, die man am Gerichtsurteil erhält, welche man als Nachweis dafür vorzeigt oder vorlegt. Das ist der Unterschied. Glaube ist der Freispruch. Es ist die Begnadigung zu Gericht. Werke sind die Urkunde, sind die Bestätigung, sind der Nachweis. Echter Glaube ist die Ursache für die Werke, während die Werke den Glauben beweisen. Werke sind nicht das Mittel zur Errettung, sondern sie sind die Auswirkung der Errettung. Glaube, der sich nicht zum aktiven und tätigen Gehorsam entscheidet, ist tot. Und jetzt lasst uns nochmal zurück zu Paulus gehen. Wir haben ganz am Anfang Epheser 2, 8 bis 9 gelesen. Dort steht, denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und jetzt möchte ich den Vers 10 auch noch mitlesen. Dort steht, denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Glaube an Jesus ist das Mittel der Rechtfertigung. Werke für Jesus sind die Folge der Rechtfertigung. Und das, was ich zu Beginn gesagt habe, ist so wichtig. Es geht nicht um Glauben oder Werke. Es geht hier um echten Glauben, der bestätigt wird durch die Werke, oder um Glauben ohne Werke, um toten Glauben. Echter Glaube hat Auswirkungen. Und einer sagte den Satz, und den finde ich so gut: Glaube allein rettet. Aber dieser Glaube, der rettet, der ist niemals allein. Glaube allein rettet, aber dieser Glaube, der rettet, ist niemals allein. Lebendiger Glaube ist wirksamer Glaube. Paulus verteidigt im Evangelium den Glauben gegen die Vermischung mit den Werken. Paulus kämpft dagegen an, wenn Menschen aus der Gesetzlichkeit heraus sagen, Glaube allein reicht nicht, um vor Christus gerecht dazustehen. Jesus alleine genügt nicht. Das ist falsch. Dagegen kämpft Paulus, gegen diese Vermischung. Und Jakobus verteidigt den Glauben gegen die Verkürzung auf ein einfaches Lippenbekenntnis ohne persönliche Hingabe. Glaube gilt schon, wenn ich sage, ich halte es für wahr, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Das halte ich für wahr. Und dagegen kämpft Jakobus an und sagt, das ist nicht alles. Echter Glaube ist kein Lippenbekenntnis, sondern echter Glaube verlangt persönliche Hingabe. Und so kommt Jakobus in Vers 26 zu dem Ergebnis und sagt, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube, so wie ein Mensch ohne Geist tot ist. Ein Motor setzt sich in Bewegung, weil Strom durch ihn fließt und weil er mit seinem Kabel, mit der Steckdose verbunden ist, mit der Quelle von dem Strom. Ein Christ produziert Werke, weil Glaube durch ihn fließt, weil er mit Jesus Christus, weil er mit Gott verbunden ist. Ich kann einmal die Folie mit den drei Punkten anwerfen. Für mich geht es hier in diesem Abschnitt um die drei Punkte. Aber unterm Strich geht es um toten Glauben oder lebendigen Glauben. Und dann, als ich mir den Abschnitt durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, es ist eigentlich noch viel, viel, viel einfacher. Es geht hier eigentlich in dem ganzen Abschnitt nur um eine einzige Sache. Es geht hier schlicht und ergreifend um Gehorsam. Ein Mensch, der nur redet, aber nicht das tut, was Jesus sagt, ist ungehorsam. Ein Mensch, der nur weiß, aber nicht das tut, was Jesus sagt, ist auch ungehorsam. Echter Glaube ist Gott gehorsam. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr glaubt. Johannes 15, 14. Nein, das ist falsch. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nicht, wenn ihr das nachsprecht, was ich euch gesagt habe, oder wenn ihr das wisst, was ich euch gebiete. Nein, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nur fromm zu reden oder alles zu wissen, reicht einfach nicht aus. Es ist aber auch so, und das lesen wir auch hier in dem Wort Gottes, deswegen ist es da auch Thema, dass es zu jeder Zeit in christlichen Gemeinden Christen gegeben hat, die sich als solche bezeichnet haben, aber keine sind. Es ist wichtig, dass wir im Umkehrschluss aber nicht sagen, dass jeder, der gute Taten vollbringt, ein Christ ist. Nur weil einer gut schwimmen kann, ist er nicht gleich ein Triathlet. Auch Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, können gute Taten vollbringen, die von uns als Gesellschaft als gut anerkannt werden. Aber ihr könnt den ganzen Jakobusbrief lesen, weil das, worum es heute ging, ist ein Prüfkriterium für ein echtes Kind Gottes. Und das, was wir davor betrachtet haben, da ging es darum, dass ich als Kind Gottes unparteiisch liebe, dass ich das nicht abhängig mache von irgendwelchen Dingen. Davor ging es darum, dass ich als Kind Gottes auf das höre, was Gottes Wort sagt. Das ist dieser Mann, der in den Spiegel schaut und vergisst, wie er aussieht. Und dann geht es auch weiter. Wie ist meine Sprache? Wie demütig bin ich? Und dieser Jakobusbrief ist einfach eine Aufreihung von den Dingen, in denen ein Christ sichtbar wird oder in denen mein Glaube sichtbar und wirksam wird. Und deswegen gilt hier nicht der Umkehrschluss, dass jeder, der gute Werke tut, auch ein Christ ist. Aber jeder Christ sollte eifrig sein, gute Werke zu tun in Jesus Christus. Ganz zu Beginn habe ich gesagt, dass wenn ein Kind geboren wird und atmet, sich bewegt, zappelt und schreit, dann ist es für uns kein Bonusprogramm, sondern ein Beweis für Leben. Atmest du als Christ oder bist du tot? Erkennt man an deiner Ehrlichkeit, an deiner vergebenden Haltung, an deiner Demut, an deiner Belehrbarkeit, an deiner Hilfsbereitschaft, an deiner Freundlichkeit, dass du Jesu Nachfolger bist? Erkennt deine Ehefrau, dass du Jesus nachfolgst? Erkennt dein Ehemann, dass du Jesus nachfolgst? Erkenn deine Kinder, deine Familie, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, dass du Jesus nachfolgst. Ist dein Glaube lebendig? Ist er wirksam? Oder anders gefragt, erkennt man an deinem Gehorsam deinen Glauben? Ist dein Glaube lebendig oder ist er tot? Amen.